Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
Und es ist schon wieder soweit. 2025 ist fast zu Ende. Und wenn du mich fragst, Raimund, es ging echt schnell in diesem Jahr. Und vor allem haben wir einiges erlebt. Einen super erfolgreichen DAX mit einem Plus von um die 20%. Kompletten Run auf Edelmetalle, vor allem Gold und Silber. Der Bitcoin hat neue Höhen erklommen, bevor er dann wieder korrigiert hat. Und Donald Trump hatte eigentlich auch fast überall seine Finger im Spiel. Aber bevor wir in die Analyse gehen, geht's dir eigentlich ähnlich, dass, also obwohl der DAX und ja auch die US-Börsen vor allem dann in der zweiten Jahreshälfte so gut gelaufen sind, ist die Stimmung jetzt zumindest bei uns in Deutschland viel schlechter, als dieses Ergebnis vermuten lässt, oder?
Naja, die Stimmung vor allen Dingen in der Wirtschaft ist ja, so wie schon oft besprochen, schlechter als die Lage, das denke ich schon. An der Börse ist die Stimmung auch nicht so gut, was ja ein gutes Zeichen ist. Du weißt ja, ich beobachte die Stimmungsindikatoren immer sehr genau. Und wenn die Stimmung euphorisch ist, ist das eher ein schlechtes Zeichen, weil es dann kann es nicht mehr weiter nach oben gehen. Jetzt ist sie aber nicht euphorisch. Im Gegenteil, wir hatten erst vor ein paar Wochen den Tiefstand von Anfang April erreicht. Und wir alle wissen, was Anfang April passiert ist. Da war die Stimmung grottenschlecht, aber so auch der Tiefpunkt an den Aktienmärkten. Und vor ein paar Wochen war es ähnlich. Und deswegen war ich auch recht optimistisch. Und die Entwicklung seither gibt mir recht. Also es geht im Prinzip wieder nach oben. Aber vielleicht nochmal ganz am Anfang eine Bemerkung in eigener Sache. Bitte bleibt dran heute oder auf jeden Fall, ihr werdet am Ende noch was Wichtiges erfahren, was unseren Podcast anbelangt. Da gibt es eine kleine Änderung. Vielleicht wird sie sich auch gar nicht groß auswirken, wissen wir nicht. Aber es gibt eine Änderung und darüber reden wir dann am Ende der Folge nochmal ein bisschen ausführlicher. Also auf jeden Fall da hinten auch noch reinhören.
Genau. Also wie ihr das natürlich immer macht, ne, von Anfang bis Ende zuhören, freuen wir uns natürlich am meisten drüber. Jetzt habe ich ein Zitat, Zuwächse von rund 20% erwarte ich in diesem Jahr nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Raimund, von wem ist der Satz?
Das war von mir, ja, man kann sich auch mal täuschen.
Ja,
aber
richtig.
Tatsächlich habe ich gesagt, dass der DAX wieder steigen wird, 20%, das war out of reach für mich, weil er ja in den letzten beiden Jahren auch schon um diese Prozentsätze gestiegen ist. Aber so kommt es eben manchmal. Auch ich kann mich überraschen lassen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ich ein positives Jahr vorausgesagt habe. Das ist passiert. Wo ich nicht ganz so glücklich bin, ist mit den Autowerten. Ich hatte ja auch die Autoaktien favorisiert am Jahresanfang. Die sind im Prinzip auch gestiegen. Es ist so. Ja, es hat sich auch ein Boden ausgebildet. Aber es dauert noch ein bisschen länger offenbar, bis die jetzt anziehen. Im Moment scheint mir die Stimmung auch bei den Autowerten zu drehen, also nach oben zu drehen. Aber das gucken wir dann auf Richtung nächstes Jahr. Das werden wir dann bei der Jahresprognose 2026 nochmal ausführlich besprechen, denke ich.
Ja, absolut. Also die sind gestiegen, aber haben halt unter dem Markt performt und da gab es wirklich viele Unsicherheitsfaktoren. Wir haben ja auch in der letzten Folge zum Beispiel drüber gesprochen. Also ja, machen wir, ach Raimund, ey, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erlebt habe mit dir. So einen halben Stern kriegst du dann, würde ich sagen, oder? Oft für 2,25 in deine Jahresprognose.
Ja.
Keine Doppelsterne, so ein halber Stern.
Ja, ein halber Stern.
Ist okay, ne?
Ja, kann ich mir
also
sehen.
Ja. Ist gut, ne? So, umso mehr würde mich natürlich interessieren, wie du die weitere Entwicklung siehst. Also oft heißt es ja, der Trend zum Jahresende, der hält rund ein halbes Jahr. Also bis April wäre dann spannend zu sehen. Aber wie ich dich kenne, kommt das erst ganz zum Schluss, oder?
Was kommt ganz zum Schluss?
Ja, deine Prognose.
Nein, meine Prognose für das Jahr 2026, da mache ich heute, da ändere ich auch nichts. Die mache ich nicht.
Also hast du gar nichts?
Nein. Weil ich die Jahresprognosen immer erst nach Silvester mache. Das kennst du und das hat sich auch gut bewährt. Denn ich lag ja in den letzten Jahren eigentlich immer richtig, auch wenn dieses Jahr nur mit einem halben Stern. Ich denke, dieser halbe Stern, da können sich die Hörerinnen und Hörer auch trotzdem drüber freuen, denn positiv und noch positiver als erwartet ist ja eigentlich auch ganz gut. Was ich aber sagen kann ist, und da muss ich nochmal auf unser Raketenschubsignal zu sprechen kommen, ganz klar, können wir noch mal kurz erwähnen, das heißt Breath Thrust Signal, wurde von einem Experten namens Martin Zweig vor Jahrzehnten entwickelt. Und das ist ein Indikator, der misst, wie viele Aktien in einer kurzen Zeitspanne ganz stark steigen. Ohne jetzt hier mathematisch ins Detail zu gehen, das will ich nicht. Es muss ein großer Prozentsatz sein. Und wenn das so ist, dann gibt es eben dieses Signal, das ausgelöst wird und dann schießen die Kurse nach oben. Wir haben darüber mehrmals in diesem Jahr gesprochen, weil es am 24. Februar ausgelöst worden war, als die Stimmung so grottenschlecht war. Aber wir haben dann gesagt, nein, dieses Signal ist zu 100% seit dem Zweiten Weltkrieg, immer wenn es auftrat, auch nach oben hat es sich bewahrheitet. Und das war in diesem Jahr wieder so. Seit dem 24.04. ist der S&P 500 Index, für den dieses Signal gilt, 24% gestiegen. So, und jetzt kommt's. Auch für deutsche Anleger, weil wir sagen ja immer, naja, der Dollar hat ja in diesem Jahr den deutschen Anlegern die Performance verhagelt, was ja, wenn man es vom Jahresanfang rechnet, stimmt, aber eben nicht, wenn man es vom 24.04. ausrechnet. Wie gesagt, der S&P 500 24% plus, der Dollar nur 3% seitdem verloren, seit dem 24.04. gibt unterm Strich auch für deutsche Anleger. Wer also dieses Raketenschubsignal in Deutschland beachtet hat und amerikanische Aktien gekauft hat am 24.04. oder um diese Zeit, hat unterm Strich ein Plus von mehr als 20% seit dem 24. April. Und jetzt hierzu im Vergleich, der DAX ist nur seit dem 24.04. um rund 10% gestiegen. Klar, über 20% seit Jahresanfang, aber nur 10% seit dem 24. April. Und deswegen ist dieses Signal auch für US-Anleger, also für deutsche Anleger, die in den USA anlegen, durchaus ein positives gewesen, wie er es damals beachtet hat. So, und jetzt kommt die Zukunft. Dieses Signal sagt ja auch aus, dass es 6 Monate nach Auslösung des Signals, dass die Indizes oder Index zweistellig im Plus ist. Das ist diesmal passiert. Aber er sagt auch aus, dass 24 Monate nach Auslösung des Signals der Index ebenfalls nochmal ein bisschen weiter im Plus ist. Auch zweistellig natürlich, meistens mehr als 20%. So, also haben wir noch bis zum 24. April 2026 Zeit und bis dahin wird die gute Phase nach diesem Signal auf jeden Fall gehen. Also bis zum April kann ich jetzt schon eine Prognose machen, da wird es gut laufen. Was nach dem April kommt, darüber reden wir dann am Jahresanfang.
Das hast ja doch schon was zum neuen Jahr gesagt.
Sag ich ja, bis zum April kann ich was sagen, aber nicht weiter. So ist es.
Alles klar, ja, es ist doch gut. Schauen wir auf dieses Jahr. Was die Märkte beeinflusst haben, das war ja vor allem Donald Trump und das waren die Zinsen, also vor allem in den USA. An welchem Punkt stehen wir denn da jetzt? Also es wird auch im nächsten Jahr Thema sein, ist ganz klar, aber schauen wir nochmal zurück. Gefühlt hat Trump ja seine Konflikte irgendwie alle versucht zu beenden. Die US-Notenbank hat die Zinsen mehrfach gesenkt, ihnen wird es nicht reichen, aber trotz alledem von der Seite erstmal Entwarnung?
Von der Zinsseite, meinst du?
Ja. Und der Trump-Seite, so von den Seiten?
Von der Trump-Seite, ja, Moment, Trump. Ja, von der Trump-Seite gab es ja eigentlich nur mal diesen Trump-Dip im April und im März. Ja, und das war rückblickend gesehen für die Märkte ja sogar positiv, weil wir haben am letzten Jahresanfang darüber gesprochen, naja, die Märkte waren doch teilweise überhitzt und die Stimmung war zu gut, dass es zu einer Korrektur kommen musste und die ist dann gekommen. Dank Trump, kann man nur sagen. Also rein die Marktentwicklung, wenn man nur die betrachtet, war Trump ja überhaupt nicht einer, der die Aktienkurse negativ beeinflusst hätte. Oder kannst du mir sagen, dass die Aktienkurse hier schlecht gelaufen sind in diesem Jahr? Eben nicht. Also,
nee, genau, und so lange dann nicht.
Und deswegen war Trump nie ein Problem in diesem Sinne für die Aktienmärkte. Auch wenn wir einen großen Hype draus gemacht haben und Bohai und was Trump alles Schlechtes für die Aktienmärkte bedeuten könnte. Das haben wir, darüber wurde ja im April, im März, April immer diskutiert. Aber letztendlich war es das nicht.
Und, aber Handelskonflikte mit China, also da ist ja auch erstmal, genau, sieht's ja ganz gut aus.
Trotz der Handelskonflikte aber und den Einigungen und den Deals, die er dann immer wieder sukzessive präsentiert, trotzdem gab es hier keine großen Probleme. Das wird aus meiner Sicht auch nächstes Jahr nicht das Problem sein. Wie gesagt, ich möchte noch keine Prognose geben, aber wir wissen ja, im nächsten Jahr sind Zwischenwahlen in den USA. Und da muss Donald Trump sicherlich auch ein bisschen was dafür tun, dass die Republikaner bei den Zwischenwahlen nicht ganz so schlecht abschneiden. Meistens schneiden die Regierenden schlechter ab als die Oppositionspartei. Aber er wird alles dafür tun, dass das nicht so mies ausfällt. Das heißt, er wird auch für die Konjunktur ein bisschen was noch tun. Er hat ja Geschenke angekündigt für die Amerikaner, ich glaube von 2.000 Euro finanziert werden soll das. Aus den Einnahmen von den Zöllen. Ich bin gespannt, ob er das tatsächlich umsetzt. Aber solche Dinge, mit denen können wir im nächsten Jahr rechnen.
Womit wir auch rechnen können, ach nee, jetzt hast du gar nichts zu den Zinsen gesagt.
Ach ja, die Zinsen, damit können wir auch rechnen. Wichtiger Punkt, die Notenbank. Ja, alle, das finde ich auch witzig. Alle reden über die Zinsen und dass der Herr Paul jetzt doch nochmal einen Viertelprozentpunkt gesenkt hat, ist gar nicht so wichtig. Und das Entscheidende, das ist eigentlich hier untergegangen in der Öffentlichkeit, bei uns zumindest. Vielleicht auch, weil es die meisten gar nicht verstehen. Ich will das jetzt hier nicht beurteilen, aber es ist so. Und die Tatsache ist, dass die Anleihekaufprogramme der US-Notenbank, dass die wieder ein neues Anleihekaufprogramm gestartet haben, heimlich, still und leise mit der letzten Sitzung. Ab Dezember werden wieder Anleihen gekauft von der US-Notenbank im Volumen von 40 Milliarden Dollar pro Monat.
US-Anleihen?
US-Anleihen, Staatsanleihen, kurzlaufende zwar, aber immerhin, das ist ja auch egal. Staatsanleihen werden gekauft, wieder im Volumen von 40 Milliarden Dollar pro Jahr. Nachdem ja die Anleihebestände der Notenbank erst, die ja in der Corona-Krise explodiert waren, ein bisschen zurückgefahren worden waren. Aber bei, glaube ich, Bilanzsumme jetzt von 6,5 Billionen US-Dollar der US-Notenbank, wurde das schon wieder gestoppt. Und wenn wir wissen, wo wir herkommen, vor Corona war die Bilanzsumme bei etwa 4 Billionen, ist dann auf über 9 Billionen gestiegen und jetzt wieder auf 6,5 zurückgefahren worden. Und jetzt wird schon wieder ein neues Anleihekaufprogramm gestartet. Was heißt das? Also, die Märkte können langfristig mit Liquidität bzw. Geld der Notenbank rechnen. Und das ist ja nichts anderes. Wenn die Notenbank Anleihen kauft, dann stellt sie den Märkten Geld zur Verfügung. Und dann wird das jetzt wieder so sein. Und ein neues Kaufprogramm ist jetzt schon gestartet. Und wir alle wissen, wenn es mal größere Schwierigkeiten geben sollte in den USA, wieder im Finanzsystem, wenn es da hakelt, da ruckelt es auch an den ein oder anderen Stellen. Stichwort Kakerlaken, haben wir ja drüber geredet. Und das ist auch mit ein Grund, warum die Notenbank jetzt schon wieder ein neues Anleihekaufprogramm gestartet hat. Also, sie wollen die Märkte beruhigen. Die Banken vor allen Dingen mit Geld versorgen. Und wenn die Banken mit Geld versorgt werden, ist das Geld dann im Markt, im System. Und das kommt auch den Aktien zugute. Und das ist also auch was 2026 in Richtung 2026 positiv wirken wird. Kann man fragen, warum macht die Notenbank das? Ja, offiziell sagt sie ja immer, nein, wir wollen die Arbeitslosigkeit im Zaum halten, also den Arbeitsmarkt beachten und die Inflation, beides sind da offizielle Ziele der Notenbank. Ist so ein bisschen Augenwischerei aus meiner Sicht. Im Prinzip geht es denen darum, die Banken zu finanzieren und zu retten, dass da nichts passiert. Und das tun sie. Und letztendlich geht es auch darum, dass die US-Regierung mit ihren hohen Schulden sich ja refinanzieren muss immer wieder neue Schulden aufnehmen. Und auch das darf nicht ins Unermessliche wachsen. Da dürfen die Zinsen nicht ins Unermessliche wachsen. Und das alles sorgt dafür, dass die Notenbank hier also schon wieder den Geldhahn aufgedreht hat. Obwohl sie nach außen hin ganz anderes verkündet. Immer wieder sagt, ja, wir müssen die Inflation im Griff halten und wir müssen ja gucken und aufpassen. Aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Öffentlichkeit wird, ich sage nicht geblendet, aber sie wird schon beruhigt mit der Sache, mit der Aussage, ja, wir tun was gegen die Inflation, passt acht. Vielleicht werden wir auch die Zinsen jetzt nicht erst nochmal weiter senken, eine kleine Zinspause einlegen, aber all das war für die Märkte auch nicht wichtig. Und sie haben ja auch positiv reagiert nach der letzten Zinsentscheidung, aber nicht wegen der Zinsentscheidung, sondern wegen der Entscheidung, ein neues Anleihekaufprogramm zu starten.
Aber vielleicht musst du das an dem Punkt noch mal ein bisschen ausführen. Wenn du sagst, da kommt Geld ins System, das kommt auch den Aktien zugute. Warum denn? Was hat denn der Anleger davon? Oder was haben die Unternehmen davon? Oder was haben die Aktienkurse davon?
Naja, mit dem Geld wird ja irgendwas gemacht. Das Geld ist im Banksystem drin. Und dann wird das Geld auch dazu verwendet, zum Beispiel, um Aktien zu kaufen. Ganz einfach.
Okay, von den Bankhäusern.
Ja, genau. Okay. Und das ist ja auch gut für die Aktienkurse.
Verstehe. Ja gut, und das bringt uns vielleicht auch zum Stichwort Stablecoin. Wir haben ja da mal drüber geredet, das Ganze ist ja auch mit Blick auf die US-Line interessant, weil es so ein bisschen verquickt ist. Ich wollte eigentlich, bevor wir über Stablecoin sprechen, über einen Bitcoin sprechen, aber vielleicht drehen wir es einfach um, weil Stablecoins, wir haben da auch, glaube ich, zwei Folgen schon drüber gemacht in diesem Jahr, das ist ja gefühlt ein neuer Player auf dem Markt. Vielen noch gar nicht bekannt, trotz alledem wurde da schon richtig viel Geld bewegt und das wird im nächsten Jahr natürlich noch viel, viel wichtiger werden. Lass uns kurz nochmal drüber reden, wo wir dann schon in dieses Digitale reinschlüpfen sozusagen. Also was genau sind Stablecoins und warum sind die so wichtig, vor allem auch in den USA und warum könnten die auch bei uns immer wichtiger werden?
Ja, dass Stablecoins wichtig werden, ob es für die USA selbst ist. Ja, ein Aspekt ist auch für die USA wichtig, denn die Stablecoins auf den Dollar, die ja lanciert werden zurzeit, von verschiedenen Seiten übrigens, auch von großen Bankhäusern, die das dann auch für interne Zwecke benutzen, die werden ja, so ist zumindest die offizielle Version, wird gesagt, die werden dafür werden ja Staatsanleihen gekauft, US-Staatsanleihen als Sicherheit, damit die auch tatsächlich stabil sind.
Da sind wir wieder beim Punkt, ne, mit den Staatsanleihen.
Ganz genau. Und das ist ja auch ein Grund, warum Donald Trump die so favorisiert, weil damit gibt's wieder zusätzliche Nachfrage nach Staatsanleihen und das ist ja gut für die USA. So, also das ist ein Punkt, weshalb die Stablecoins für die USA gut sind, für den US-Haushalt auch. Und sie haben aber auch einen Zweck, und darüber haben wir ja letztens auch geredet, für viele andere in aller Welt, die nämlich vielleicht doch mit dem Dollar bezahlen wollen. Und das wollen immer, also wollen sehr, sehr viele mit Dollar bezahlen. Auch in Ländern, in denen Inflationsraten sehr, sehr hoch sind. Wir haben Türkei genannt, wir haben Argentinien als Beispiel genannt. Und dort erfüllen die Stablecoins eine ganz andere wichtige Funktion. Nämlich, man kann dort ja auch nur oft mit Restriktionen in den Dollar selbst gehen, über Banken, übers Bankensystem, also sich Dollar besorgen, um da einigermaßen in einer stabilen Währung zu sein oder auch mit einer stabilen Währung zu handeln. Aber mit Stablecoins kann man dann quasi auf dem Umweg eben dieser Stablecoins auch relativ leicht oder viel leichter als über das offizielle Bankensystem dann mit Stablecoins bezahlen und vielleicht auch Wert erhalten in Stablecoins. Und wir alle wissen, bei Inflationsraten von in Argentinien sind sie immer noch über 30% pro Jahr, auch wenn sie jetzt stark gefallen sind, nicht mehr dreistellig sind. Aber bei solchen Inflationsraten ist es sinnvoll, eine relativ stabile Währung zu haben. Und es ist nun mal der Dollar, auch wenn er gegenüber dem Euro in diesem Jahr verloren hat. Aber weltweit ist er nochmal eine stabile Währung. Und das ist eigentlich ein Grund, warum die Stablecoins auch so viel Fahrt aufnehmen. Ein anderer Grund wird sein, dass es ja auch dann auf Blockchain-Basis basiert. Und da können Stablecoins, auch darüber haben wir geredet schon, da können Stablecoins sehr gut verwendet werden, um im Hintergrund, was weiß ich, Aktien, Anleihen, Immobilien und andere Wertgegenstände einfach zu kaufen und zu verkaufen. Sie werden auf lange Sicht diese Stablecoins oder auch die Coins, die die Notenbanken selbst lancieren werden. Die EZB plant sowas ja, die US-Notenbank noch nicht. Das ist dann egal. Beide Möglichkeiten, Stablecoins plus die Coins von den Notenbanken, wenn es sie geben wird, die werden in Zukunft dafür eingesetzt werden, um möglicherweise unser ganzes Wertpapiersystem zu ersetzen. Du brauchst dann eben keine Wertpapiere mehr in dem Sinne. Du machst das alles über die Blockchain. Wie das genau funktioniert, braucht man im Einzelnen gar nicht wissen. Man muss nur wissen, dass es dann eben im Hintergrund kein Wertpapier mehr ist. Da weiß man im Moment ja im Zweifelsfalle auch noch nicht genau, wie das da genau funktioniert. Wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, was da im Hintergrund alles passiert, das geht ja alles dann auch jetzt schon elektronisch ab. Und das wird dann eben mit Stablecoins unterlegt und dann kann man das viel einfacher machen, kostengünstiger weltweit ebenfalls. Und das ist aus meiner Sicht die Zukunft des Wertpapiers. Die Zukunft des Wertpapiers wird die Blockchain sein.
Deutliche Aussage, finde ich gut. 2026 wahrscheinlich auch ein Jahr der Stablecoins oder das Jahr vielleicht sogar?
Ja, war ja schon 25 ein Jahr der Stablecoins. 26 wird das auch sein. Aber nochmal, das heißt nicht, dass man jetzt in Stablecoins als Investor investieren sollte, denn das bringt ja nichts.
Ja, wie geht denn das eigentlich? Geht das überhaupt? Kann ich als kleiner Zeiger doch gar nicht so wirklich. Brauche ich doch verschiedene Umwege, ne?
Naja gut, genau wie man in Bitcoin kaufen kann und halten kann, kann man auch ein Stablecoin kaufen und halten, ja, über die Blockchain. Aber das bringt ja nichts. Wenn ich einen Stablecoin in Dollar kaufe, dann bin ich einfach vom Dollarkurs abhängig. Habe ich einen Dollarwert. Wenn ich einen Stablecoin in Euro halte, habe ich einen Eurowert 1:1. Dann noch nicht mal mit Zinsen, die ich da kriege, also keine Zinsen. Also das macht ja keinen Sinn. Ich habe ja schon gesagt, für uns Anleger haben die Stablecoins jetzt im Moment wenig Zweck, dass wir sie halten und in sie investieren. Sie werden den Zweck haben, dass im Hintergrund damit was gemacht wird. eben zum Beispiel Aktien gehandelt werden, aber dann, ich kaufe ja weiterhin irgendwann, was weiß ich, eine Mercedes-Aktie oder eine Deutsche Bank-Aktie. Und wenn die dann eben mit einem Stablecoin, mit einer Blockchain hinterlegt ist, ist es nur eine technische Änderung, die mich als Anleger oder Anlegerin ja gar nicht interessieren sollte. Also ist, möglicherweise hat es Sinn, aber da wage ich keine Aussage, in Firmen zu investieren, die Stablecoins produzieren und auch mit denen arbeiten. Aber das ist eine ganz andere Frage. Dann kaufe ich wieder Aktien von Firmen, die mit dem Stablecoin arbeiten.
Ich verstehe. Stablecoins von Notenbanken ausgegeben, die EZB hast du genannt. Reden wir da vom Digi-Euro?
Genau, der digitale Euro, den wir meiner festen Überzeugung nach in unseren Portemonnaies oder dann Wallets erstmal gar nicht brauchen, weil man kann damit bezahlen, soll man mit bezahlen können, aber das kann man mit allen anderen Dingen bis jetzt auch. Für mich als Anleger hätte so ein Digi-Euro nur dann Sinn, wenn wir ihn auch in größerer Menge als Wertaufbewahrung nutzen dürften, aber das ist ja nicht geplant. Der soll ja jetzt ohnehin erst 2029 kommen. Und was jetzt geplant ist, was bekannt ist, dürfen wir nur Stablecoins im Digi-Euro. Wir kommen ja ganz durcheinander, ja. Stablecoins, Bitcoins, ja. Digi-Euros. Also Digi-Euros im Wert von bis zu 3.000 Euro halten. Das ist ja ganz schön und gut, aber das ist ja keine Wertaufbewahrung, die als Alternative jetzt zum Bankensystem gelten könnte. Wir wissen ja, dass die Bankguthaben nur so sicher sind wie die Bank, bei denen sie gehalten werden. Und wenn so ein Guthaben eben in Euro bei der EZB gehalten würde mit dem Digi-Euro, das wäre sicherlich eine Alternative in puncto Sicherheit, gerade wenn es wieder eine nächste Finanzkrise geben wird. Die kommt ja irgendwann. Aber das ist ja nicht geplant. Da will man den Banken nicht das Geschäft kaputt machen. Also bis zu 3.000 Euro sollen wir den Digi-Euro nur halten dürfen, wenn er dann kommt im Jahr 2029. Aber warten wir mal bis dahin.
Okay, wir haben jetzt schon wieder so viel besprochen. Wir haben aber noch zwei Themen auf der Liste. Also Bitcoin, vielleicht ein kurzes Wort dazu. Neue Höchststände haben wir gesehen in 2025. Dann ging es wieder abwärts. Große Sorge, Krypto-Crash, was auch immer. Haben wir alles auch schon analysiert und festgestellt. Das war eigentlich relativ gesund, was da passiert ist. Und haben wir auch seitdem gesehen, so von ungefähr 80.000 Dollar ging es dann wieder hoch. Jetzt ein bisschen schwankt immer noch hin und her. Aber da können wir für kommendes Jahr auch sagen, wird es erstmal weiter hochgehen. Also von der reinen Logik her und der Nachfrage und der Knappheit und so weiter und so fort. Also du bist da eher entspannt, was das angeht, oder?
Ich bin langfristig für den Bitcoin total entspannt. Das weißt du ja. Aber fürs nächste Jahr? Nein. Im Gegenteil. Haben wir ja letztes Mal, glaube ich, schon drüber geredet. Oder vor zwei Folgen war das.
Hat doch Potenzial, sagst du.
Nein. Der Bitcoin hat natürlich Potenzial.
Also nach unten meine ich.
Nach unten, ganz genau. Also ich sehe auch jetzt, ich gucke mir den Chart genau an und das, was da jetzt passiert ist, diese kleine Erholung von 80.000, wieder über 90.000, jetzt sind wir wieder bei 86.000 augenblicklich, das macht mir doch eher den Eindruck einer, jetzt will ich nicht zu fachspezifisch werden, einer Flagge. Und das ist alles schön und gut. Eine Flagge, die sieht tatsächlich aus wie so eine Flagge im Wind. Leicht nach oben gerichtet und das ist jetzt so bei diesem Chart. Aber eine Flagge hat tatsächlich, was die Chartanalyse anbelangt, eine trendbestätigende Funktion. Und wenn jetzt diese Flagge im Abwärtstrend, so eine Flagge zu sehen ist, heißt das, nach Beendigung der Flaggenformation geht es nochmal weiter runter. Und das wird aus meiner Sicht passieren. Also der Bitcoin kann noch weiter fallen. Richtung 60.000, Maximalziel vielleicht Ende nächsten Jahres, vielleicht auch noch drunter. Aber das haben wir alles schon erlebt. Darüber haben wir ja in der Bitcoin-Folge gesprochen. Einbrüche im Bitcoin von 90% waren keine Seltenheit in seiner Geschichte. Danach ging es immer wieder nach oben. Das sind dann nur günstige Nachkaufmöglichkeiten. Ich finde sowieso, man sollte beim Bitcoin nicht jetzt auf solche Dinge achten und gucken, wo man jetzt kauft oder verkauft. Bitcoin, die Anlage in Bitcoin macht meiner Ansicht nach nur Sinn, wenn man dann einen Sparplan hat, so wie ich, regelmäßig einen festen Betrag in Bitcoin, dann sind die Schwankungen einem völlig egal und wenn es fällt, kauft man eben günstiger nach.
So, Das ist doch auch mal ein Statement, und über das digitale Gold wird ja immer der Vergleich zum Realen gezogen, ne? Und das ist ja auch endlich und deswegen ja auch so begehrt. In diesem Jahr war Gold und vor allem auch Silber total begehrt. Unfassbare Entwicklungen, und alle freuen sich, die Anfang des Jahres hier zugeschlagen haben und sich eingedeckt haben. Haben wir da mittlerweile einen Boden gefunden? Das macht ja nicht den Eindruck, oder? Gerade Silber haben wir ja vor ein paar Folgen noch drüber geredet. Neue Höchststände, weiter Kursziele nach oben, und irgendwie gefühlt ist der Fokus jetzt erst so richtig drauf gelegt, oder? Was ja aber auch dazu führen kann, dass erstmal wieder eine kleine Korrektur kommt. Wie siehst du das?
Ja, Schwankungen, klar. Aber da muss ich nochmal oder will nochmal einen kleinen Nachklapp machen zu der Sendung, die wir mit Tim Schieferstein hatten, ja, dem Silberspezialisten. Da hat er ja von sich aus, und das wusste ich ja nicht, diese Tasse-Henkel-Formation ins Spiel gebracht und meinte, das sei ein gutes Zeichen und für weiter steigende Kurse, was auch stimmt. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Tasse-Henkel-Formation so riesig ist, so groß, also von der Zeitspanne auch, die sie umfasst, und auch von der Spanne des Silberpreises von oben nach unten, dass sie immens starke Auswirkungen haben wird, wenn man das Kursziel, das sich aus dieser Tasse-Henkel-Formation ergibt, wenn man sich das vor Augen führt. Also wahrscheinlich, es ist ja im Chart so, dass man bei so einer Tasse-Henkel-Formation, kann man sich jeder vorstellen, wie eine Tasse aussieht, gibt es einen Tassenrand, dann gibt es zum Boden runter und auf der anderen Seite geht es wieder zum Tassenrand hoch, dann kommt der Henkel dran, also erstmal nach unten und dann geht es nach oben wieder. So, und die Faustregel ist, dass der Abstand vom Tassenboden bis zum Tassenrand dann oben nochmal draufgesetzt wird. Und wenn man sich das in einem ganz langfristigen Chart anguckt, der ja, wir wissen ja, der erste Tassenrand wurde Anfang der 80er Jahre erreicht, beim Silberpreis bei ungefähr $50. Dann ist er wieder stark gefallen und dann im Laufe von 40 Jahren irgendwo seinen Tiefpunkt erreicht, um dann wieder zum rechten Tassenrand zu kommen, wieder bei $50. Dann den Henkel ausgebildet, kurz nach unten, und dann wieder nach oben durchgebrochen. So, ich habe mal ausgerechnet, was es dann für eine Konsequenz hätte, was für ein Ziel sich daraus ableiten lässt. Und dieses Ziel ist bei weit über $600 für den Silberpreis, der jetzt bei ungefähr $60 ist. Also nicht heute, nicht morgen, nicht nächstes Jahr, nicht übernächstes Jahr, aber auf lange Sicht zeigt diese gigantische Tassenhenkelformation an, dass der Silberpreis weiter steigen wird, dass er dreistellig wird und es dabei nicht bleiben wird, sondern auch noch, wie gesagt, in Richtung 600 oder darüber hinaus steigen kann. Gold ist übrigens ein gutes Beispiel. Da gab es auch eine Art Tasse-Henkel-Formation,
ja,
die auch sehr riesig war. Die gab es, ich habe das damals sehr gut verfolgt, von Anfang der 80er Jahre. War der Goldpreis ja bei $800 ungefähr, $800-900, ist dann gefallen, um dann im Jahr 2008 wieder über diesen alten Höchststand zu steigen. Auch das war eine riesige Tasse. Und der Henkel, der sich daraus ergibt, der ist ja, der Henkel, Entschuldigung, nicht der Henkel, sondern das Kursziel, das sich daraus ergibt, das habe ich damals schon für den Goldpreis abgeleitet, fünfstellig. Und interessant, also fünfstellig wären über $10.000, pro Feinunze. Und interessant ist ja, dass sich ja im Jahr 2008 auch einiges in Richtung fünfstellig getan hat. Damals hat er ja, wie gesagt, die $800-Marke überstiegen, der Goldpreis. Ist dann jetzt erstmal vierstellig geworden, klar. Aber wir sehen ja schon beim Goldpreis von $4.000, das geht schon in die Richtung. Und auch das muss man ganz, ganz langfristig sehen. Auch dort wird diese Tasse-Henkel-Formation, interessant übrigens, dass sie sowohl bei Gold als auch bei Silber sich ausgebildet hat, wenn auch in unterschiedlichen Zeitraum, dass beide Formationen in diesen Edelmetallen zu beobachten sind. Und es hat langfristig tatsächlich interessante Konsequenzen für den Gold- und den Silberpreis. Nach oben.
Warum?
Warum?
Ja, wegen der Formation. Ah, okay, ich verstehe. Das ist jetzt nochmal ein neuer Teaser auf den ohnehin bestehenden. Nee, alles klar.
Ja, womit inhaltlich auch, das sind wir uns ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, inhaltlich gelten Gold und Silber als Versicherungen gegen die Unbill und die Unwägbarkeiten unseres gegenwärtigen Finanzsystems und Geldsystems. Und deshalb wird je wertloser unsere Währungen, Dollar, Yen, Pfund, Euro, wie sie alle heißen werden, desto wertvoller im Vergleich dazu werden Gold und Silber sein. Und wobei, das ist dann, was ja, hier im Hintergrund steht, dieser Entwicklung.
Aber
das zeigt die Tasse-Henkel-Formation vielleicht auch nur an.
Bei deinem prognostizierten Reset, haben wir auch gesagt, werden wir beim Gold dann aber auch erstmal im Wert korrigieren, oder? Oder habe ich das falsch abgespeichert?
Ja, der Reset, wenn er denn kommt.
Ja.
All das, was ich jetzt zu dem Gold- und Silberpreis gesagt habe, gilt selbstverständlich nur bis zum Reset. Aha. Also diese Kurse, die Fünfstelligkeit beim Gold und die Dreistelligkeit beim Silber und das weiter hinausschießen bis über 600, die müssen natürlich noch vor dem Reset erreicht werden und werden dann auch vor dem Reset erreicht. Ich weiß ja nicht, wann er kommt. Ich habe ja auch nur gesagt.
Ja, ja, aber was mache ich dann mit den Kursgewinnen, die ich daraus ziehe? Stellen wir uns vor, wir holen das alles runter und haben dann quasi auf dem Konto Geld liegen oder holen es uns sogar von der Bank und dann kommt ein Reset. Ich meine, wir haben viel drüber gesprochen dieses Jahr, deswegen werfe ich es gerade nochmal hoch, weil wir unseren Jahresrückblick machen. Dann habe ich ja Geld. Was mache ich mit dem Geld? Also kann man das nochmal kurz vereinfacht runterbrechen? Weil ja, das haben wir ja ganz viele. Ich glaube, das war das meist nachgefragte Thema in diesem Jahr. Selbst wenn ich diese ganzen Kursgewinne erziele, was ja total schön klingt erstmal in der Theorie. Aber was mache ich mit all dem Geld? Du sagst dann schöne Erinnerungen schaffen oder vielleicht ein Haus kaufen, was einem eventuell unter irgendwelche Restriktionen fällt. Aber kannst du da nochmal irgendwie eine Kurzzusammenfassung geben,
also,
einen kurzen Gedanken?
Das Interessante wird ja sein, was mit dem Gold- und Silberpreis während des Resets passieren wird. Das ist noch lange hin. Und das jetzt im Einzelnen schon vorhersehen zu wollen, das würde tatsächlich an eine Glaskugel grenzen, die ich nicht habe. Aber auch nach einem Reset wird Gold und Silber ja nicht wertlos. Nur es entfällt, wenn der Reset dann vonstatten gegangen ist, entfällt ja das Argument der Versicherung. Ich muss jetzt Gold und Silber haben, um mich gegen die Unbill des Geldsystems zu versichern, das ja demnächst vielleicht zusammenbrechen könnte. Denn nach einem Reset ist es ja zusammengebrochen und es gibt ein neuer Anfang. Und bis zum nächsten Zusammenbruch wird es ja wahrscheinlich wieder 50, 100 Jahre dauern. Das heißt, unmittelbarer Anlass, dann in Gold und Silber zu investieren und den Preis immer weiter steigen zu lassen, der wird entfallen. Es wird dann keine großen Gold- und Silberpreissteigerungen mehr geben. Das ist das, was ich vorhersehen kann. Wie genau man sich dann im Reset und im Umfeld des Resets verhalten soll, darüber, und das ist ja das Spannende, Etienne, darüber reden wir dann in diesem Podcast, wenn es soweit ist. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass ihr regelmäßig dranbleibt.
Wieder ein großartiger Teaser, hervorragend. Okay, Raimund, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich, oder fällt dir noch was ein? Was haben wir noch nicht besprochen?
Nein, alles, was ich sagen wollte, ist durch.
Na, dann bin ich ja beruhigt. Ich glaube, die Themen haben wir...
Bis vielleicht auf die Tatsache, dass auch wieder ein Teaser auf einer der nächsten Sendungen der DAX natürlich irgendwann, möglicherweise noch dieses Jahr, vielleicht auch schon Anfang nächstes Jahres, die 25.000 Punkte erreichen wird. Ist ja wieder nur eine runde Zahl, nicht so wichtig. Und das wird dann der halbe Weg sein bis zu meinem Kursziel. Von?
Ja, die 50.000. Hast du da eigentlich ein Zeitfenster mal für alle, dass man das auch überprüfen kann und den halben Stern vielleicht zu einem Ganzen werden lässt? Guck mal, die 25.000 sind ein halber Stern, Raimund.
Die werden dann eine halbe Stern werden. Aber das ist echt ehrgeizig. Ich hatte dieses Ziel ja mal in den Raum gestellt, im Jahr 2013, als nämlich die alte Höchstmarke von 8.000 Punkten überstiegen worden war. Und da habe ich dieses Ziel in den Raum gestellt bis Ende dieses Jahrzehnts. Also das wäre am 31. Dezember 2030. Ob es bis dahin schon klappt, weiß ich nicht. Aber auch das...
Du meinst vor dem Reset.
Ja, auch das, genau, vor dem Reset. Auch dieses Kursziel wird auch vor dem Reset erreicht. Möglicherweise in einer sich beschleunigenden Aufwärtsbewegung, einer Katastrophenhoss, einer Panik nach oben, die dann eben in einem regelrechten Crash enden wird. Aber so weit ist es auch noch nicht. Interessante Dinge, auch darüber werden wir dann, wenn es soweit ist, hier in diesem Podcast sprechen. Also, dranbleiben.
Großartig, ist ja wie im Science-Fiction-Film. Und Raimund, jetzt hast du schon so viel Spannung aufgebaut zu Beginn dieser Folge, die ja fast schon mit über eine halbe Stunde ist, ja unglaublich. Hast du gesagt, wir müssen noch was Wichtiges sagen zum Ende dieser Folge? Das wäre dann jetzt.
Oh, darf ich das dir überlassen?
Ja, okay.
Und ich ergänze dich
also
dann.
Also wir versuchen es mal. Es ist eigentlich nur eine technische Geschichte. Wir haben, also so ein Podcast ist ja auf solchen Plattformen hinterlegt und da gibt es dann einen Hoster, der das Ganze quasi hostet, also quasi verwaltet und da ziehen wir um. So, das ist eine technische Geschichte und deswegen hoffen wir, dass wenn alles reibungslos läuft, ihr gar nichts davon mitbekommt und wir ab 2026 auch nach wie vor da stattfinden, wo ihr uns bisher auch hört. Sollte das nicht der Fall sein, dann schreibt uns bitte wie immer brichter@ntv.de oder einfach bei, weiß nicht, LinkedIn oder Profile, wo ihr uns findet im Internet und sagt hier, wir haben Problem, wir finden euch nicht mehr, dann versuchen wir euch da zu sagen, wie ihr uns findet, weil wir werden definitiv auch in 2026 weiter für euch da sein und schauen jetzt gerade, wie wir das technisch hinbekommen, so dass ihr das möglichst ruckelfrei ja auch weiter konsumieren könnt, das, was wir uns da immer so überlegen, Woche für Woche. Jetzt machen wir aber erstmal kleine Winterpause, Weihnachtspause, das ist ja ganz normal, haben wir ja immer so gemacht. Raimund, wann gibt's uns dann wieder im neuen Jahr?
Also geplant ist, nach dem hoffentlich ruckelfreien Weihnachten und Neujahr haben wir geplant, am 15.01. die nächste Folge zu starten. Also wir machen jetzt 4 Wochen Winterpause, hoffentlich ruckelfrei. Macht's gut, ihr da draußen. Ciao, ciao. Tschüss, bis nächstes Jahr. Alles Gute, schöne Weihnachten, guten Rutsch und bleibt uns treu.
Genau, und viele Geschenke. Ganz wichtig. Tschüssi.
Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.